SWR 2 Forum.
Heute zum Thema wilde Bleichgesichter und der Frage, was fasziniert an Karl May? Im Studio begrüßt und lädt sie dazu Michael Köhler ein. Der Abenteuer, der Volksschriftsteller Karl May, er prägte das Bild der Deutschen vom Wilden Westen. Insbesondere durch seine Figur des Apachenhäuptlings Winnetou. Die legendären Filmfassungen der 60er Jahre, sie machten den edlen Indianer und seinen Blutsbruder Old Shatterhand zu Helden. Die Familie scharte sich im Wohnzimmer ums mediale Lagerfeuer und schaute die Teile an. Doch um die Jahrtausendwende, da schien es so ein bisschen, als hätte sich das überlebt. In der erfolgreichen Parodie Der Schuh des Manitou, da ging es fast nur noch um Klamauk. Im letzten Jahr wurden dann aber die Abenteuer von Winnetou in einer aufwendigen TV-Produktion neu und beeindruckend verfilmt. Und am Dresdner Staatsschauspiel gibt es sogar ein Bühnenstück über Karl May. Was fasziniert uns, wollen wir fragen, heute noch an diesem Autor, der vor 175 Jahren am 25. Februar 1842 geboren wurde. Darüber diskutieren die Publizistin und Medienkritikerin Barbara Sichtermann. Sie ist bei uns. Sie hat mir gestanden, viel und gerne auch Karl May gelesen zu haben. Bei uns ist Professor Dr. Helmut Schmid, er ist Karl May Biograf und ist Vorstandsvorsitzender, Stellvertretender der Karl May Gesellschaft. Die erste Frage soll aber an Jan Dvořák gehen. Er ist Komponist, Autor, Dirigent und insbesondere Chefdramaturg an der Oper Mannheim und hat ein Theaterstück geschrieben, Der Phantast, Leben und Sterben des Dr. Karl May, das am Staatsschauspiel in Dresden herauskam. Herr Dvořák, was ist Ihr Interesse an diesem Karl May? Es fällt ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe in dem Theaterstück. Ich bin nicht Old Shatterhand, ich bin nicht Karabinemsi, ich bin ich. Was war Ihr Interesse daran?
Ja, ich bin ich, das geht vielleicht darauf zurück, dass in den berühmten grünen Bänden der autobiografische Band ja Ich heißt. Aber mein Interesse an Karl May hat ganz klar zwei Quellen. Das eine ist meine eigene Karl-May-Lektüre als Kind.
Aha, was sind Sie für ein Jahrgang? Was darf ich fragen?
71. Und das spielte eine große Rolle, so von der 3. bis zur 6. Klasse habe ich das wirklich verschlungen und auch sehr viele Bände gelesen. Da gab es regelrechte Wettkämpfe in meiner Schulklasse, wer am meisten gelesen hat. Und das hat sich natürlich ziemlich tief eingeprägt. Jetzt in den letzten Jahren beschäftige ich mich eigentlich sehr viel mit Utopisten im weitesten Sinne. Also mit meiner Theatergruppe Kommando Himmelfahrt habe ich viele Themen behandelt, die eigentlich von parallelen Weltentwürfen handeln. Und in diesem Sinne oder in diesem Verständnis wurde dann Karl May für mich auch wieder interessant.
Ich verrate kein Geheimnis, dass Sie auch viel mit dem Regisseur der Verfilmung, der übrigens auch Ihr Bühnenstück auf die Bühne in Dresden gebracht hat, mit Philipp Stölzel zusammenarbeiten. Teilen Sie diese Leidenschaft, dieses Interesse?
Also bei aller Unterschiedlichkeit haben wir tatsächlich da eine absolute Überschneidung unserer Interessen, wenn es darum geht, wirklich den Phantasten als Figur, also denjenigen, der in der Lage ist und ja, der diese künstlerische Vision hat, eine ganz andere Realität zu erfinden, ob das nun Wagner oder Karl May oder wen man auch immer nimmt, das ist schon ein gemeinsames Interesse.
Frau Sichtermann, haben Sie ähnliche Lektüre-Erlebnisse oder sind die ganz anders? Herr Dvořák spricht vom Phantasten. Ich glaube, so als Kind liest man den erstmal ganz anders. Da fragt man sich nicht, ob das ein Dichter ist oder ein Dieb oder ein Schundautor, sondern man ist worin vernarrt? In die Abenteuer?
Ja, die Szenerie, die fremde, ferne, abenteuerliche Welt, die sich einem eröffnet. Als ich Karl May las und wirklich auch meterweise, ich war vielleicht so zwischen 9 und 12, ja, habe ich mich überhaupt nicht dafür interessiert, was der Autor für ein Leben hatte. Sowas kommt dann erst später. Und ob er das selber erlebt hatte oder nicht, das erfuhr ich dann. Und ich weiß noch, ich war ein bisschen düpiert, als mir mal jemand erzählte, Karl May, den hast du gelesen, das ist doch Schund, der war doch gar nicht in Amerika. Da war ich ganz erschrocken. Aber es war mir im Grunde nicht wichtig. Wichtig waren die Figuren und naja, wir werden noch ins Einzelne gehen, denke ich.
Dichter, Dieb, Schriftsteller, Schundautor, wer ist dieser Karl May alias Karabinemsi, Herr Schmid?
Ja, also ich glaube, es ist ein Mensch, der sehr verschiedene Lebensentwürfe im Laufe der Zeit entwickelt hat. Er kommt ja aus ziemlichen elenden, proletarischen Verhältnissen. Er ist dann kriminell geworden.
Vater war Weber, ne?
Ja, der Vater war Weber und es muss also eine furchtbare Not in seinem Elternhaus geherrscht haben. Er hatte mehr als ein Dutzend Geschwister, die sind dann fast alle gestorben in frühester Zeit. Und er hat sich aus dieser Notsituation herausgearbeitet und hat dann hinterher residiert in der schicken Villa Shatterhand in Radebeul bei Dresden.
Das war spät, nach den 90er Jahren, 1890er
Jahren. Das war spät, aber er hat das natürlich auch nicht auf einen Schlag geschafft, sondern er hat da lange dran arbeiten müssen. Und insofern ist das ein Weg eigentlich quer durch die damalige Gesellschaft und ich finde, das ist faszinierend zu beobachten.
Herr Dvořák, spielt das in Ihrem Stück eine Rolle, seine Herkunft, der Hochstapler, der mehrfach im Gefängnis saß, aus dem Erzgebirge, ein Neigungskrimineller oder der Popstar, was war Ihnen wichtig?
Also tatsächlich, ein Endpunkt meiner Karl-May-Lektüre war, als in einem Vorlesewettbewerb ein Klassenkamerad einen Ausschnitt aus Ich vorlas, wo dieser Uhrendiebstahl beschrieben wurde. Und irgendwas hat mich daran damals wahnsinnig gestört, tatsächlich. Vielleicht ähnlich wie Frau Sichtermann. Es wurde so entzaubert für meine damaligen Begriffe. Jetzt ging es mir ganz anders. Jetzt habe ich das ähnlich wie Herr Schmid empfunden, dass das ein faszinierender Lebensweg ist, wie jemand Kraft seiner Fantasie eigentlich sich aus dem Elend herausschreibt förmlich. Und deswegen haben wir das Stück eigentlich dann so angelegt, dass es auf dem Höhepunkt des Karl-May-Mythos anfängt, dann die Krise und die letzten Jahre eigentlich umfasst in einer, sage ich mal, freien Umschreibung dieser biografischen Tatsachen in einer Mischung mit Fantasieszenen, also ein wirklich eher collagenhafter Ansatz und da sind auch viele Originaltexte mit eingeflossen tatsächlich.
Würden Sie zustimmen, Sie haben gesagt, der Lebensweg interessiert Sie, wenn ich jetzt mal die Backen aufblase und sage, Sie hat die Künstlerexistenz interessiert?
Ja, für mich, mir schien das interessant zu sein, dass der sich anfangs vielleicht gar nicht so als Künstler begriffen hat, also zumindest so habe ich das dann jetzt für mich eigentlich erklärt, dass jemand, der aus solchen kleinen Verhältnissen kommt, eigentlich diesen Begriff des Künstlers eigentlich gar nicht zur Verfügung hat für seine Selbstbeschreibung. Eigentlich erst als alter Mann dazu in der Lage war zu sagen, ich bin Künstler. Und deswegen muss ich das auch nicht erlebt haben, sondern ich kann es mir ausgedacht haben und das schmälert es nicht.
Wie wurde der zum Erfolgsautor, Herr Schmid?
Es ist jetzt eine banale Antwort, aber er hat hart gearbeitet. Er hat ja am Anfang seiner Karriere keineswegs sich konzentriert auf diese Abenteuergeschichten, für die wir ihn heute kennen. Er hat ja alles Mögliche geschrieben, er hat Gedichte geschrieben, er hat Sachbücher geschrieben, humoristische Dorfgeschichten und so. Und dann hat er im Laufe der Zeit eben herausbekommen, was er am besten kann, konkret gesagt, was sich am besten verkauft. Und dann hat er sich darauf konzentriert, hat festgestellt, Winnetou ist eine populäre Figur.
Er sollte eigentlich Lehrer werden, gründlich schiefgegangen. Ne?
Ja, also er war, glaube ich, nicht der Typ, der sich in eine bürgerliche Berufslaufbahn einpassen ließ. Und das hat er zuerst durch sein Verhalten im Alltagsleben gezeigt. Deshalb konnte er nicht Lehrer werden und hinterher konnte er es gewissermaßen ausagieren in seinen Texten. Old Shatterhand passt sich ja auch nicht ins Alltagsleben der Welt ein und Karabenemse erst recht nicht. Aber da dürfen sie es natürlich machen und da entsteht dann Literatur draus.
Es war ja interessant, dass in den Filmen, in der Neuverfilmung, Karl May so einen richtigen Beruf hatte. Ja. Das war mir irgendwie gar nicht so bewusst. Ich meine, das kommt in den Büchern ja irgendwie auch vor, ne? Am Rande. Aber das hat sich bei mir gar nicht festgesetzt.
Es ist ja tatsächlich auffällig. Also der Old Shatterhand kommt ja, um Ingenieur zu werden in den Wilden Westen. Und als das nicht klappt, da heiratet er. Und mit dem Shochi gründet er eine Ranch. Und die Heirat bleibt ja auch erhalten.
Wohin, Frau Sichtermann, entführt uns dieser Karl May, den wir im Wesentlichen ja aus Jugenderlebnissen kennen, die Literatur und worüber wir jetzt sprechen, das kommt ja erst später hinzu, vielleicht sogar auch, wie Herr Dvořák gesagt hat, so ein bisschen störend, das ärgert uns ja fast, wenn wir über den Autor am Ende mehr wissen als über die Romane. Wohin entführt er uns, in eine bessere Welt?
Ja, sie ist besser, insofern sie sehr viel interessanter und spannender ist als das Alltagsleben von Kindern. Also mein Punkt wäre, dass May für Kinder in der Vorpubertät, also das sogenannte Lesealter, sagte man früher dazu, deshalb so viel taugt, weil er den Ich-Erzähler in den Winnetou-Bänden, da bleibe ich jetzt mal bei, anlegt als einen Verkannten. O'Shaughnessy ist ein großer Held und im Grunde Vorläufer von Superman und sogar, wenn man so weit gehen will, von Pippi Langstrumpf. Das sind nämlich Figuren, die haben unermessliche Kräfte, aber sie zeigen es nicht immer gleich. Ja? Also O'Shaughnessy, es gibt mehrere Verkennungsszenen. Einmal reitet er sogar mit Absicht schlecht, damit er so auf dem Wege des Understatements als Greenhorn eingestuft wird, was er dann aber in Wirklichkeit gar nicht ist. Und das bildet sozusagen die existenzielle Situation eines Kindes ab. Ja, die Umwelt weiß nicht, wer sie eigentlich wirklich sind. Sie werden immer unterschätzt. Sie sind ja auch noch, ja, wie soll ich sagen, bedürftig des Lernens und so weiter. Aber in ihren Träumen und vor allem in ihrer Lektüre soll das alles mal wegfallen. Und sie wollen dann wirklich ganz groß rauskommen. Und das tun sie in Identifikation mit O'Shaughnessy. Ich wurde natürlich gefragt, später dann, ja, sag mal, mit wem hast du dich denn da identifiziert? Und mit N'Chochi? Nein, keineswegs mit N'Chochi. Natürlich mit O'Shaughnessy, manchmal auch mit Winnetou. Weil, und das ist noch ein anderer Punkt, vielleicht kommen wir noch auf den finde ich so interessant.
Ja, wir bleiben mal dabei. Die Frauenfiguren, die reizen sie, das merkt man schon.
Ja, 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 nein, die reizen mich eigentlich gar nicht. Es ist so, dass ich glaube, die Winnetou-Bücher, aber auch die Durch die Wüste, also die Orienterzählungen, die haben die Geschlechterspannung gar nicht. Die Leute haben im Grunde, es spielt nur unter Männern. Chochi ist eine reine Alibi-Frau. Eigentlich nicht einmal das. Sie ist im Grunde ein effeminisierter Winnetou. Sie sieht ja auch aus wie er. Ja? Und einmal reitet sie mit ihm und trägt auch Männerkleidung und hat die Haare wie er und so. Das beschreibt er ganz begeistert. Man hat ja später dann gemeint, Karl May sei vielleicht schwul gewesen und so. Finde ich alles Spekulationen, die zu gar nichts führen. Mhm. Diese Welt gehört eingeschlechtlich. Und das ist gerade für ältere Kinder so faszinierend, weil sie nämlich noch nicht sich so viel mit der ganzen Sexualität und all dem, was dann später kommt und ein Leben lang noch wichtig sein wird, rumplagen wollen. Ja? Also die späte Kindheit ist auch dadurch gekennzeichnet, dass man glaubt, man könne sein Geschlecht noch wählen als Kind.
Ja. Es ist aber, falls ich da kurz
eingrätschen
darf, ich finde es weniger auffällig als bei Jules Verne, den man auf eine gewisse Weise vergleichen könnte, wo diese reine Männerwelt sowas Penetrantes hat.
Ja, nee, das ist bei Karl May nicht penetrant. Es ist nicht, das Männliche wird gar nicht so betont, sondern es ist etwas Menschliches.
Ja.
Und deshalb auch eine Einladung an alle, die das lesen, sich zu identifizieren, ob sie nur Mädchen oder Jungs sind oder Männer oder Frauen.
Frau Sichtermann, Ihr Bild ist natürlich wunderschön, aber vielleicht hat es doch einen Haken. Also Old Shatterhand als Pippi Langstrumpf ist natürlich schön mit roten Zöpfen, aber er ist doch nun alles andere, auch Karl May, als ein Feminist. Ich lege mal ein Brikett drauf und sage, das Gegenteil gilt doch, ist doch eher ein Rassist.
Nein, das würde ich zurückweisen. Ich glaube nicht, dass man Rassismus festmachen kann an Wortwahl. Ja, er ist durchaus jemand, der versucht, gegen Rassenvorurteile anzuschreiben. Für die damalige Zeit, müssen Sie überlegen, die wilhelminische Zeit. Er hat große Figuren unter den Indianern und schäbige, gemeine unter den Bleichgesichtern. Ja. Aber um zurückzukommen auf diese Frage mit den Frauen, dass wir Männer und Frauen und die daraus entstehenden Konflikte und Hierarchien und Kämpfe bei ihm gar nicht haben. Das behaupte ich. Ich glaube, das könnte ich auch nachweisen. Das ist ein großer Vorteil für Jugendlektüre und Kinderlektüre. Da würde ich immer wieder drauf bestehen. Und N'Chochi hin oder her, ich meine, sie stirbt ja auch bald und ist, wie gesagt, ein Replikat oder Replikant, sagt man, glaube ich, ne, von Winnetou. Mit ein paar sehr allgemeinen weiblichen Eigenschaften. Sie ist eine gute Krankenschwester, eine gute Köchin und sowas.
Alles. Herr Schmidt, hat Frau Sichtermann recht? Es ist humanistisch, pazifistisch, anti-wilhelminische Heldenliteratur?
Ich würde sagen, ja, mit einem Ausrufezeichen. Aber vielleicht würde ich auch noch ein Aber hinzufügen. Also in meiner Sicht ist er wirklich darum bemüht gewesen, ein Bild der Welt zu entwerfen und sich für Ziele einzusetzen, die vielleicht ist übertrieben zu sagen, der heutigen Political Correctness entsprechen, die aber doch uns sehr sympathisch erscheinen und
woran
die eben gegen
Sie?
Rassismus und so gerichtet sind. Auf der anderen Seite war er natürlich ein Kind seiner Zeit und das merkt man. Und die Zeit war das kolonialistische Zeitalter und in vielen merkt man das auch. Und diese Dinge kommen miteinander manchmal in Konflikt.
Also Gott, Volk und Vaterland und der König, die sind eigentlich unantastbar.
Die sind unantastbar, aber auf der anderen Seite hat er ja auch in seiner Biografie Philosophie genau unter diesen Koryphäen gelitten. Und das merkt man natürlich in seinen Texten auch. Und es gibt ja zum Beispiel die Interpretation, wenn er sich im Morgenland ständig mit irgendwelchen Richtern, Soldaten, Gendarmen und so weiter anlegt, dann legt er sich eigentlich mit preußischen Beamten an. Das kann er hier ungestraft tun. Da ist so ein anarchischer, rebellischer Zug drin, obwohl er auf der anderen Seite, wie gesagt, sich zu den Idealen des wilhelminischen Zeitalters deutlich bekennt.
Herr Dvořák, der Reiz, glaube ich, dass Sie das im Staatsschauspiel in Dresden aufgeführt haben, ist natürlich, Karl May kommt vom Rande des Erzgebirges. Ihr Hauptdarsteller, der wunderbare Götz Schubert, hat auch gesagt, es ist eine wunderbare Rolle, diesen notorischen Lügner darstellen zu dürfen. Das macht einen besonderen Reiz aus, diesen Fantasten gerade dort auf die Bühne zu bringen, ne?
Auf jeden Fall. Also wobei der Götz Schubert am Anfang, als wir das Stück in der Leseprobe zum ersten Mal gelesen haben, da hat er schon ganz schön geächtzt, weil die Sprache, auch der Originaltext, den ich da eingearbeitet habe, die ist natürlich für einen heutigen Schauspieler auch eine Herausforderung. Das war auch bewundernswert, wie der sich diese Sprache zu eigen gemacht hat.
Er sechselt das, sogar ein wenig, ne?
Ja, ein bisschen, genau. Obwohl er sagt, dass er das eigentlich auf der Bühne gar nicht kann. Also privat schon, aber auf der Bühne eigentlich nicht. Da hat er so eine Hemmung. Das war dann ein Wunsch des Regisseurs, dass er es ein bisschen an bestimmten Stellen mal einfließen lässt. Aber tatsächlich ist diese Sprache was mich auch noch sehr interessiert hat, weil für mich auch jetzt in diesem beschriebenen Kinderalter war das Lesen von Karl May eigentlich die erste Berührung mit einer literarischen Sprache. Das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber das ist natürlich so, wenn man normalerweise Kinderbücher liest, die für Kinder optimiert sind in der Sprache. Und nun plötzlich auf eine Sprache stößt, die komplex ist, die lange Sätze hat, die mit Konjunktiven arbeitet, mit Verschränkungen, mit allen möglichen Finessen und mit der man auch als Kind zurechtkommen muss. Und das hat mich damals sehr fasziniert. Ich habe das dann versucht nachzuahmen und so weiter. Also das ist tatsächlich ein starker Einfluss gewesen, als ich anfing, mich überhaupt literarisch zu interessieren. Und diese Begeisterung für eine bestimmte Musikalität oder wie soll ich es nennen, die kam jetzt wieder zurück.
Eigentlich. Das steht auf meinem Zettel. Diese Vermutung hege ich nämlich die ganze Zeit, dass Sie auch das Musikalische an dem Typ interessiert hat, der sich ja buchstäblich ans Klavier gesetzt hat und komponiert hat, auch für Männergesangsvereine. Also das war nicht nur ein Abenteuerschriftsteller, sondern ein ästhetischer Multiinstrumentalist, könnte man vielleicht sagen.
Diese musikalische Beschäftigung zieht sich ja durch sein Leben hindurch.
Das wusste ich gar nicht.
Immer musiziert und auch im Gefängnis sich dadurch bestimmte Vorteile irgendwie erspielt. Und ich habe das Gefühl, man spürt das ein bisschen in seiner Sprache, dass die einen gewissen musikalischen Rhythmus hat.
Bleiben wir noch eine Sekunde bei dem Heldentypus. Frau Sichtermann hat da schon einiges eben zugesagt. Es ist doch irgendwie auffällig, auch ich habe die jüngste Verfilmung, also auch mit unseren jüngeren Kindern geguckt, das ist denen sofort klar, wer hier der Böse ist und der Gute und wer die Edlen sind und wer die Eindringlinge sind. Also das ist so eine Schwarz-Weiß-Welt. Da kämpft man gegen die kapitalistische Moderne in Form der Aktiengesellschaft, die eine Eisenbahn durchs Apachengebiet, durchs wunderschöne Ballert. Ist das auch ein Zivilisationskritiker, Frau Sichtermann?
Ja, unbedingt. Und ich glaube sogar, ich habe nämlich überlegt, könnte er heute noch wieder, nachdem die Fantasy-Literatur eigentlich die Kinder erobert hat, könnte er noch mal eine Renaissance erleben in der jungen Leserschaft? Ich glaube eigentlich schon, denn seine Themen sind ja heute wieder so da. Ja? So diese Parteinahme für die dritte Welt, für die Armen, für die Abgehängten, für die Ausgeplünderten, die ist bei ihm so stark wie überhaupt in die spannenden Geschichten so mit Anschleichen und Kämpfen und die wilden Tiere und die wilde Landschaft. Immer wieder eingelassen sind Wertediskussionen, wie Kinder sie eben auch lieben und brauchen. Also was ist gut, was ist böse? Ja.
Haben Sie die etwa gerne gelesen, Frau Sichtermann?
Ja, natürlich.
Ja, also ich.
Zu meiner, als ich 10 Jahre war. Die Wertediskussion?
Ja, wenn es zu religiös wurde, dann wurde das mir immer etwas langweilig.
Das Religiöse, ja gut, die Religion ist hier so ein Passepartout im Grunde für Ethik. Ja. Und das ist ja gar nicht, es geht ja gar nicht in die Tiefe. Es geht immer darum, auf wessen Seite stellt man sich? Doch, genau. Das sind die wichtigen Fragen. Also wo ich umgeblättert habe, war manchmal bei Landschaftsbeschreibungen, wie der Canyon da eingelassen war und welche Bäume sich spiegelten und so. Aber im Grunde ist das auch gut. Und ich wollte noch etwas anfügen an das, was Sie eben sagten, also das Musikalische und dass man als Kind, als junger Mensch erstmal diese Sprache verdauen musste, da fiel mir ein, hat damit jetzt gar nichts zu tun, aber ist auch wichtig, dass bei May keine Kinder vorkommen. Und das ist so toll für Kinder, weil sie nämlich, weil Kinderbücher nämlich immer die immer ein bisschen diesen herablassenden Ton haben, ja, und für Kinder geschrieben sind. Und das ist mein nun nicht. Er richtet sich auch gar nicht an Kinder. Also ältere Kinder sind jetzt natürlich gemeint. Ja? Ja. Und das ist aber gerade ein Vorzug.
Habe ich auch immer so empfunden.
Herr Schmidt, würden Sie der hoffnungsvollen Botschaft von Frau Sichtermann zustimmen? Er könnte heute eine Renaissance erleben. Ich halte mal dagegen. Ich vermute nein. Ich habe mal einen ganz einfachen Test gemacht. In unserer katholischen Dorfbücherei, noch nicht mal da gibt es Karl May. Also das gibt jetzt keine tieferen Gründe, obwohl einige so im schulischen Umfeld meiner Grundschulkinder den auch noch lesen. Aber würden Sie ihr zustimmen?
Also ich würde mir wünschen natürlich, dass es eine Renaissance gibt, aber ich halte es wirklich auch für schwierig. Für uns war das eine Welt, für mich als Kind, die war zwar weit weg, aber irgendwie konnte ich mich doch ein bisschen in die hineindenken. Und so ein Ding wie dieser Henry-Stutzen, mit dem man 25 Mal schießen kann, also das war eine Waffe, den wollte jeder in unseren Spielen dann für sich selbst haben. Das ist natürlich heute angesichts der Massenvernichtungswaffen eine lächerliche Angelegenheit. Also ich vermute mal, dass Karl May sich auf die Dauer in der Kulturgeschichte als ein wichtiger Autor etablieren wird. Aber ich glaube, der Lieblingsschriftsteller der lesenden Jugend, das wird er nicht mehr werden.
Eins kann ich noch kurz dazu sagen. Was er so großartig hinbekommt, ist die Aufwertung des Fremden. Sehr gut. Und das ist etwas, was die heutige Jugend und die Kinder allemal ja auch lernen müssen oder wollen, womit sie sich ständig auseinanderzusetzen haben. Also meine Tochter ist Erzieherin, also Hilfslehrerin an einer Schule mit 98% Migrantenkindern. Ja? Überlegen Sie mal, also wie diese Frage Aufwertung des Fremden, wie wichtig die ist.
Ja, und da ist er auch, glaube ich, literarisch gut. Also ich meine, er bemüht sich ja schon, eine wirklich ganz fremde Welt weit weg von seinen Lesern darzustellen. Und das Problem ist, er muss sie in ihrer Fremdheit belassen. Er muss sie aber auch so anschaulich gestalten, dass man da rankommt. Und das kriegt er wunderbar fertig. Da hat er wirklich auch stilistische Mittel, rhetorische Mittel, die sehr eindrucksvoll sind. Also man kann manchmal mit den Händen greifen, was er schildert, obwohl es Situationen sind, die man sich natürlich nie im Leben als real vorstellt.
Lass mal eine Sekunde dabei bleiben, weil ich das ganz spannend finde. Er behauptete von sich selber, er könne 1200 Sprachen. Er macht dann irgendwie eine Lesereise in den 90er Jahren, kommt am Rhein entlang, wo es romantisch und mythologisch ist, aber auch in München. Die Leute kaufen ihm alles das bereitwillig ab. Also ich referiere jetzt Weisheiten, die ich aus Ihrem Buch habe, Herr Schmidt. Er ist ein Popstar der Abenteuerliteratur, ein ganz willkommener, dem man das auch gerne in dieser Zeit abnimmt.
Ja, also er hat, wie das heutige Popstars in unserer Welt tun, die damals vorhandenen Medien genutzt. Er ist auf Lesereise gegangen, er hat sich öffentlich präsentiert, er hat Fotografien von sich verbreitet, und zwar Fotografien sowohl von sich als Held Old Shatterhand, wie auch als Gebildeter, der in seiner Bibliothek dicke Bücher liest.
Das kommt im Theaterstück auch sehr schön vor. Ne? Ja. Er wird da auch fotografiert und fällt mit seinem Henry Stutzen dann um, weil das Ding so schwer ist.
Ja, also er hat all das gemacht.
Bärentöter, Entschuldigung.
Ja. Ja, also insofern denke ich, ist das ganz erstaunlich, wie modern er auch im Hinblick auf diese Dinge ist.
Und trotzdem ist da, falls ich da Herr Dorschak, nur zu. Ergänzen darf, das ist natürlich auch was Interessantes, diese gewisse Lächerlichkeit, die das Ganze hat, die einem die ganze Geschichte dieses Old Shatterhand-Mythos ja auch so ein bisschen unglaubwürdig werden lässt, weil man denkt, irgendjemand muss das doch gemerkt haben, dass das nicht angehen kann. Ja. Das ist übrigens auch noch eine Sache, die mich interessiert, Herr Schmidt. Das müsste doch irgendwelche Freunde, Verwandte, Bekannte gegeben haben, die das widerlegen konnten. Sind die denn nie zu Wort gekommen?
Also das ist eines der großen Rätsel um seine Lebensgeschichte, wie das hat funktionieren können. Offensichtlich ist er auf eine Weise aufgetreten, dass die anderen sich entweder nicht getraut haben, was zu sagen, oder wenn sie sich getraut haben, dann hat er es niedergebürstet.
Ein Illusionskünstler, eine Art Copperfield seiner Zeit.
Ja, ein Illusionskünstler, der da eine Rolle spielt, die man ihm abnimmt, obwohl sie völlig aberwitzig ist. Ich glaube auch, dass es Stellen gibt, Phasen in dieser Zeit, wo man ableiten kann, er macht sich selber auch ein bisschen drüber lustig. Also vielleicht darf ich ganz in zwei Sätzen mal ganz kurz eine Episode erzählen. Irgendwann war er mit Manuskript im Rückstand. Er hatte sich also einfach zu viel Arbeit vorgenommen, konnte nicht rechtzeitig liefern, und seine Entschuldigung war, er hätte kurzzeitig verreisen müssen, man habe ihn zur Auerochsenjagd in den Kaukasus eingeladen.
Habe ich sehr gerne ins Stück übernommen.
Ja, also das ist eine Geschichte, wo ich denke, da macht er sich auch über die Sache lustig, aber gleichzeitig führt er sie ganz ernst vor. Und die Leute akzeptieren das, diese eben erwähnten 1200 Sprachen und Dialekte. Das hat er ja öffentlich von sich gegeben. Und das stand in einer bayerischen Zeitung, ohne Anflug von Ironisierung zu lesen.
Sagt Helmut Schmidt in unserem SWR2-Forum über wilde Bleichgesichter, was fasziniert an Karl May. Der Operndramaturg und Bühnenautor Jan Dvořák ist auch bei uns, der ein Stück über Karl May in Dresden rausgebracht hat. Frau Sichtermann, Publizistin, Medienkritikerin, ist auch bei uns. Sie haben da eben was gesagt, was ich nicht unter den Tisch fallen lassen will. Die Begegnung mit dem Fremden. Und das knüpft an das an, was wir gerade hatten. Er sagt, er sei mächtig von 1200 Sprachen. Bei ihm sind fremdländische Namen ganz wichtig. Sie können, glaube ich, alle Namen von
Hatschalev Umar.
Ja, genau, die kriegen Sie noch runtergebetet, Frau Sichtermann. Ist das ein ernstzunehmender Punkt, ja? Diese Begegnung mit dem Orient, mit dem Orientalischen, mit dem Fremden?
Ja, unbedingt. Es war ja zur Zeit von Karl May, gab es noch keinen richtigen Massentourismus, außer in der englischen Oberschicht. So die kleinen Leute konnten doch nicht überall hinfliegen und man kriegt dann eine Amerika und einen Orient per Lektüre nahegebracht. Wo ja auch immer was dran war, was stimmte. Ne? Und manches war dann, sagen wir mal, fantastisch überhöht. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also ja, nahebringen des Fremden, nicht nur der fremden Charaktere, der fremden Volk, also Völker und Kulturen, sondern auch der Landschaften und der Zivilisationen. Also das ist schon, sagen wir mal, das, was wir heute Kulturrelativismus nennen, was wir ja versuchen zu überwinden, aber auch immer wieder brauchen. Man muss immer wieder auch eine fremde Kultur aus ihr selbst heraus, oder heißt das aus sich selbst heraus, weiß ich immer nicht so genau, verstehen, lernen und dann aber doch wissen, wie weit man da mitgeht und wie weit man die eigene dann wieder dagegen hält und sie vielleicht auch verteidigt. Diese ganzen Grundfragen, die wir heute haben in der Globalisierungszeit, die ja auch praktisch wird, weil wir sehr viele Zuwanderer haben und auch selbst auswandern, die sind bei Karl May alle schon vorgezeichnet. Also sagen wir mal so im Koordinatenkreuz, ist das schon da?
Diese Diskussion, diese Kulturdiskussion nehmen ja einen breiten Raum ein in den Büchern. Und das wirklich Interessante ist ja, dass, als ich das gelesen habe in den 80er Jahren, war das ja irgendwie sehr ferne, sehr fremde und sehr theoretische Dinge. Und all diese Diskussionen sind auf eine merkwürdige Weise wieder aktuell geworden. Also bis hin zu dieser Religionsdiskussion, mit der man wirklich jetzt nicht mehr gerechnet hätte, aber die natürlich jetzt alle Zeitungen beherrscht, von morgens bis abends.
Das ist übrigens auch einer der heißen Diskussionspunkte in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Karl May, mit der ich natürlich von Berufswegen viel zu tun habe. Also in jedem Jahr erscheinen 2, 3, 4 Aufsätze, in denen darüber diskutiert wird, wie stellt er das Fremde nun eigentlich dar? Stellt er das verständnisvoll dar? Stellt er das offen dar? Ist er also der Europäer, der interessiert ist an der anderen Kultur? Oder ist er vielleicht doch der Europäer, der da nur scheinhaft interessiert ist oder scheinbar interessiert ist, der in Wirklichkeit eine kolonialistische Gesinnung hat und eigentlich auf alles andere von oben herabblickt? Und dann wird natürlich argumentiert in dem Sinne, er trifft den tollen Winnetou, Indianerhäuptling, ist alles wunderbar am Anfang, aber am Ende stirbt Winnetou mit dem Bekenntnis zum Christentum. Oder auch der eben schon erwähnte Hatschi Halef Omar. Halef und Kara Benemsi liefern sich ja viele Duelle in Sachen Religion, aber das letzte Wort des Erzählers, alias Kara Benemsi, ist in seinem Inneren war er längst ein Christ geworden. Mhm. Also da geht es ständig hin und her und ich muss sagen, das finde ich das Interessante. Also ich glaube, Karl May hatte eine uns sympathisch berührende Botschaft, aber er kommt sich da selbst auch immer in die Quere und je nachdem, worauf man sich konzentriert, kann man dann bei der Beurteilung das eine oder andere in den Vordergrund
rücken. Wie kommt das eigentlich, dass sich Nazis und Hippies gleichermaßen auf den berufen können?
Man sieht darin die Bandbreite.
Ja, genau.
Ja, und einfach der Held ist ja vielfältig ausdeutbar, für was der steht. Also ich kann nur sagen, für mich hat das auch eine große Bedeutung gehabt, dieser Heldentopos. Und ich habe eher das Pazifistische da wahrgenommen und es hat mich sehr bewegt. Und insofern würde ich sagen, hat er tatsächlich so einen Einfluss auf mich gehabt in der Richtung. Aber ich kann mir vorstellen, dass man eben auch die, sagen wir mal, kriegerischen Aspekte im Vordergrund sehen kann oder die der Körperertüchtigung oder was auch immer.
Also er hat sich natürlich, wenn ich das noch ergänzen darf, ja auch entwickelt. Ich denke, im Alter ist es eindeutig, dass da die friedlichen, wenn nicht gar pazifistischen Züge überwiegen. Er hat ja auch ein Buch geschrieben und Friede auf Erden. Also das hat nun wirklich nicht jeder Schriftsteller um die damalige Zeit herum geschrieben. Wenn man aber frühere Wildwesterzählungen nimmt aus den späten 80er oder frühen 80er, späten 70er Jahren, also da sind auch die Helden begeistert dabei, andere niederzu nicht nur schlagen, sondern auch niederzuschießen. Sogar Winnetou skalpiert da die Feinde, die er erlegt hat. Also da hat sich Karl May auch einfach selbst entwickelt. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste, was man einem Schriftsteller nachsagen kann.
Lassen Sie uns ein bisschen im letzten Drittel vielleicht über Wirkungsgeschichte und Medien sprechen. Wir haben das schon so ein bisschen angerissen. Wir wissen alle, die Gesamtausgabe umfasst 90 oder fast 100 Bände. Es gibt viele Werke, die spielen heute keine Rolle mehr. Das kennt man aus der Literaturgeschichte, dass bestimmte Werke auf- oder abgeblendet werden. Es gibt auch, Herr Schmidt, den Utopisten Karl May, ja, also auf dem Planet Sitara herrschen das Böse, Ardistan, das himmlische Dschinnistan. Das sind Dinge, ich glaube, die sind in Vergessenheit geraten und die kommen auch nicht wieder, oder?
Ja, also er hat sich im Alter um literarisch anspruchsvolle Literatur bemüht. Ein bisschen ist ihm dabei auch das Gefühl für das Publikum abhanden gekommen. Also er war der Meinung, über kurz oder lang werden das die größten Erfolge sein, die ich je hatte. Aber da hat er sich getäuscht. Das ist eben so. Es gibt Leute, die sagen, da hat er wirklich seine besten literarischen Leistungen produziert. Die Reiseerzählungen sind demgegenüber zweitrangig. Ich sehe es ein bisschen anders.
Mhm. Frau Sichtermann, es gibt eine Mediengeschichte. Die geht los mit Bühnenstücken in den 30ern, wo, glaube ich, Will Quadflieg schon Old Shatterhand spielt. Das geht in die legendären Verfilmungen der 60er Jahre hinein, die mythische Kraft geradezu haben und für manche unangreifbar sind. Dann kommen die Parodien, ich habe es eingangs erwähnt, die allerneueste TV-Trilogie von Philipp Stölzel im letzten Jahr. Herr Dorschak hat ein ganzes Bühnenstück geschrieben. Glauben Sie, es könnte so eine Neubelebung zum 175. von Karl May geben? Oder ist das alles für die Bibliothek und für den Schrank?
Naja, nun, es hat ja gerade eine Neubelebung stattgefunden durch dieses Bühnenstück und die neuen Filme. Das ist ja ganz frisch. Und das muss ja auch erstmal weggeguckt werden und verarbeitet werden und so weiter. Also, was immer gar nicht erwähnt wird, was wir vergessen haben, sind die Karl-May-Festspiele von Segeberg.
Stimmt.
Da war ich ein paar Mal als Kind. Unser Vater hat meine Schwester und mich damit also wir sind da mit dem Auto hingefahren und haben uns die reingezogen. Ich glaube, sicherlich dreimal, und das war großartig, da gibt es so einen Kreidefelsen. Und man kann tatsächlich für 2 Stunden das Gefühl haben, dass man im Wilden Westen dabei ist.
Und ich habe gerade die Statistik gelesen, das Stück.
Ja, ist immer ausverkauft alles.
Genau, vor allem das Stück, was in Deutschland die meisten Zuschauer im Jahr hat, ist nicht der Faust oder so, sondern der Schatz am Silbersee.
Schön, ja.
Und das zwar bei weitem.
Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen drehen und sagen, dass das Pathos so anders angefangen. Karl May schreibt im Grunde einfach, gut, es gibt lange Sätze, es gibt die Sprache hat auch eine gute Musik, aber im Grunde ist sie schlicht, finde ich schon. Also der Wortschatz ist jetzt nicht überwältigend, sie ist schlicht und der Humorstrang ist auch verhältnismäßig stereotyp, ja, er ist nicht so groß. Von daher ist, wenn man jetzt daran denkt, worum es geht, immer um Leben und Tod und um die letzten Werte, es ist ein großes Pathos in allen diesen Büchern, ist dieses Werk dazu verdammt, irgendwann mal ganz furchtbar parodiert zu werden. Und das hat stattgefunden mit dem Schuh des Manitou. Da würde ich sagen, das adelt aber auch dann wieder das Werk. Das musste mal sein. Man musste mal diesen Bruch da reinbringen und über das alles auch mal lachen, weil es natürlich auch sehr anstrengend ist. Dieses Heldische, was er ständig beschwört. Ja. Und das finde ich einen guten Umgang mit Karl May, aber er hat ihn ja überlebt.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Was mich da wirklich daran fasziniert, ist diese Verbindung von Lächerlichkeit, Pathos und wirklicher Größe oder dieser utopischen Kraft. Das finde ich interessant. Das hat irgendeine, glaube ich, eine geheime Verbindung, eine unterirdische Verbindung. Denn derjenige, der sich eine Alternative zu der realen Welt ausdenkt, der macht sich ja immer oder ist immer in der Gefahr, sich lächerlich zu machen. Und solche Menschen wie Karl May, die diesen Mut haben, das persönlich auf sich zu nehmen und sich sogar in solche Legenden zu verstricken, die bringen das nochmal auf den Punkt, dass es sozusagen ein persönliches Risiko ist, was man damit eingeht, dieser Alternative.
Apropos persönliches Risiko, er hat ja etwas vorweggenommen, was wir eigentlich jetzt in unserer Zeit, die ja auch mediales Zeitalter genannt wird, so in voller Ausprägung haben. Nämlich, dass der Autor mit seiner Figur verschmilzt. Aha. Und sich auch den Medien stellt. Also Karl May ist im Indianeranzug, beziehungsweise im Trapperanzug, ne? Oder Westman-Anzug, so fürs Publikum getreten. Und das war für seine Zeit, war das, sagen wir mal, also diese mediale, dieses Cross-mediale, sich selber auch mit als Person einbringen und die Lebensgeschichte mit den eigenen Figuren zu verbinden. Das war schon absolut unverschämt.
Herr Schmidt hat in seinem Buch den Fabulierer und den Inszenierer sehr deutlich herausgearbeitet. Ich glaube, Herr Dvořák, Sie als Theatermann hat das gereizt. Ich nenne das mal die performative Existenz.
Ja, ja, und der Mut zur Lächerlichkeit. Denn es hat was Lächerliches, wenn man in Deutschland der 1890er oder 1880er Jahre sich in einem Trapperanzug der Öffentlichkeit zeigt, wenn man behauptet, man könne 1200 Sprachen, wenn man all diese Heldentaten jetzt tatsächlich sich selbst zuschreibt. Natürlich gibt es gläubige Anhänger, aber gleichzeitig ist es natürlich im hohen Maße lächerlich. Und trotzdem stellt es irgendwie eine Alternative dar. Ja. Zum Spießertum, zur Kleingeistigkeit eines Kaiserreichs. Das wird aufgebrochen dadurch. Und derjenige, der das aufbricht, der ist irgendwie auch eine lächerliche Figur. Aber das ist auch das Tolle, das ist das pathetisch Große daran.
Man kann es auch umdrehen und sagen, also wir sind heute, weil da gibt es ja diese Figuren öfter, eben alle Hochstapler. Oder wir wollen es gerne sein oder wir wissen, dass so eine mediale Existenz mit Hochstapelei zu tun hat.
Das Lady Gaga gehen in uns allen, oder?
Ja, genau, so meine ich das.
Man
ja.
kann das auch noch ein bisschen erden, was er da gemacht hat. Ich meine, es gab ja auch vor ihm Abenteuerschriftsteller, die heute kein Mensch mehr kennt. Friedrich Gerstecker, Baldwin Möllhausen und einige andere. Diese Leute waren überwiegend wirklich in Amerika gewesen und hatten ihre Erzählungen, ihre Romane gegründet, teilweise auf persönlichen Erlebnissen. Die haben sich natürlich auch in ihren Reisekostümen fotografieren lassen. Das war auch bekannt. Aber das hatte einen realen Hintergrund. Mhm. Und der May hat das einfach weitergemacht und bei ihm hat es überhaupt keinen realen Hintergrund gehabt.
Dem hat man das nicht übel genommen, dass er nicht da war.
Ja, vielleicht. Es ist ja erstaunlich. Er ist von all diesen Abenteuer-Schriftstellern auf lange Sicht der erfolgreichste gewesen. Ja. Ist es auch heute noch, weil man die anderen ja nun wirklich überhaupt nicht mehr kennt. Die will auch kein Mensch mehr neu verfilmen. Und er ist derjenige, der aber am wenigsten eine reale Verbindung zu seinen Schauplätzen hatte. Vielleicht ist das wirklich ein Zeugnis für die Macht der Fantasie. Die da waren, die konnten über Amerika nicht so attraktiv schreiben wie er, der nie da war.
Wie lesen wir den jetzt? Als grünen Kosmopoliten?
Nein, das Grüne ist schon da. Also er ist schon jemand, der einen Begriff von Natur hat. Auch von der Natur des Menschen. Und wo der das Edle sucht und das, was bedroht ist durch die technische Zivilisation zu seiner Zeit. Und das ist ja heute immer noch so. Also die Fragen, die er da stellt als Grüner im weitesten Sinne, die werden auch heute noch gestellt und so kann man ihn lesen, so kann man ihn auch Kindern wieder ans Herz legen und ich meine, Herr Dvořák ist ja noch gar nicht so alt, es war vorgestern, dass er ein Kind war und er hat dann noch in der Klasse noch Wettbewerbe gemacht, das ist doch fantastisch.
Herr Dvořák, würden Sie zustimmen, Sie haben ja auch mit Stölzel gearbeitet und in der Verfilmung für RTL fallen ja so Sätze, dass plötzlich jemand sagt, ich weiß nicht, ob es Winnetou ist oder ein Schotchen, sagt, schau dich doch um, ist doch alles vollkommen hier, was sollen wir mit dem Feuerross, also der Eisenbahn hier drin, die stört doch nur, also die technische Moderne in Gestalt von Aktiengesellschaften, die da Verpestung und Elend in die Welt bringen, haben wir hier nicht nötig.
Da haben Sie natürlich was weitergedacht, was jetzt beim Original Karl May ja nur in Ansätzen vorhanden ist, indem man das eben mit einer modernen Zivilisationskritik zusammenbringt, die natürlich Erfahrungen gemacht hat, die damals noch gar nicht hatten. Da der Fortschritt war ja im Prinzip uneingeschränkt positiv bewertet, würde ich jetzt sagen. Ja, aber es ist natürlich interessant, das fügt sich relativ lückenlos ein. Also das fand ich jetzt eher spannend, dass das möglich ist. Also dass es da keinen Bruch gibt eigentlich. Es wirkt total plausibel.
Ja, aber es ist, glaube ich, so, dass Karl May, Sie sagten das ja eben auch in Ansätzen, selbst schon eine Ahnung davon hat, dass er über eine ja untergegangene oder vom Untergang bedrohte Welt schreibt. Mhm. Also Winnetou 1 fängt ja mit einer Einleitung an, in der der Ich-Erzähler sagt, ich setze Old Shatterhand Winnetou oder ich setze Winnetou als Old Shatterhand ein Denkmal. Und das ist Vergangenheit. Das gibt's nicht mehr, was ich da schildere. Aber es war toll, es war würdevoll und ich möchte das nochmal meinen Leser nahebringen. Und wenn man die Romane durchliest, stößt man auch immer wieder auf Stellen, an denen der Erzähler sagt, wo sind sie geblieben, die Helden von damals, wo ist diese Welt geblieben? Sie ist also eigentlich schon untergegangen in der Zeit, in der er das schreibt. Das war ihm bewusst, aber er konnte sie dann doch lebendig heraufbeschwören und eben reizvoll gestalten.
Klingt ja fast nach dem Götter-Griechenland-Gedicht, was Sie da zitieren. Hat er eigentlich die deutschen Klassiker rezipiert oder sich bewusst abgesetzt? Kommt mir so gerade ganz spontan.
Ich glaube, er war eher ein Spätromantiker oder jemand, der an die Motive der Romantik anschließt. Die Abgründe der Natur suchend und so weiter.
Bei der Relektüre hatte ich jetzt das Gefühl, dass er sich doch auch an Goethe orientiert hat, sprachlich. Und auch in der Selbstdarstellung. Also ich habe da viele
Goethe hat ja auch die Romantik mitgenommen.
Ja, ich habe so viele Wendungen gefunden, auch in der Form von Zurücknahme oder versuchter Zurücknahme seiner selbst, so die mich sehr an Goethe erinnert haben.
Ich hab von Herrn Schmid aus seinem Buch gelernt, dass, glaube ich, seine Autobiografie stilisiert ist im Sinne von Goethes Autobiografie, richtig?
Ich glaube ja, zumindest in Teilen. Also er hat, glaube ich, unglaublich viel gelesen und mindestens in späteren Jahren dürfte er auch die klassische Lektüren gelesen haben, die man halt damals als Bildungsbürger las. Und das hat er auf die eine oder andere Weise verarbeitet. Wie man ihn geistesgeschichtlich verortet, ist natürlich auch ein großes Problem. Also ich würde ihn vor allem auch im 18. Jahrhundert verorten. Er war ja auch ein Aufklärer. Old Shatterhand kommt irgendwo hin und da ist zertretener Boden.
Ist Landvermesser, ne?
Ist Landvermesser, ja. Also die Welt setzt sich für ihn zusammen mit Hilfe von Zeichen, die er deuten kann. Das ist typisch aufklärerisch gedacht. Aber er romantisiert sie natürlich auch.
Was bleibt in der Diskussion? Wir sprechen anlässlich seines 175. Geburtstags. Die Frage nach dem Edlen. Frau Sichtermann, würden Sie zustimmen?
Ja, die Frage nach dem Edlen, aber immer so gestellt, dass es spannend wird und dass Kämpfe dabei eine Rolle spielen. Nicht nur Frage und Antwort, sondern auch mit dem Körper und mit der Waffe.
Dass das Gute eigentlich immer wieder erobert werden muss. Das ist ja eigentlich seine Mission.
Ja.
Werden Sie das Stück aus Dresden an die Mannheimer Bühne bringen, Herr Dvořák?
Ich bin ja nun an der Oper gelandet, so habe ich keine Sprechbühne zur Verfügung. Aber es haben sich tatsächlich mehrere andere Theater jetzt für den Text interessiert und lesen das gerade.
Als Komponist werden Sie noch eine Orchesterfassung hinzulichten.
Karl May hat doch angeblich eine Winnetou-Oper geplant, selbst zu komponieren. Vielleicht muss ich das dann noch nachholen.
Dann wäre das eine echte Pferdeoper.
Das wäre nichts Neues. Frau Sichtermann, mich hat ein bisschen überrascht, dass Sie mit der Abwesenheit der Frauen in unserem Gespräch eigentlich ganz gut klargekommen sind, oder?
Ja, ich habe das ja sogar sehr positiv eingeschätzt, weil dadurch gibt es nur ein Geschlecht und das ist ein Doppelgeschlecht oder gar keins. Ja? Und wir haben diese ganze Geschlechterfrage im Werk von May nicht. Mhm. Und wenn sie sich mal einschleicht, weil sie ja nun zur Realität dazugehört und auch May die Realität nicht ganz ausblenden kann, dann ist sie eigentlich unproblematisch. Also das ist, sagen wir mal, die Frage nach Männern und Frauen und Squaws und Westmen, die ist nicht, steht nicht im Zentrum bei May.
Ich finde noch einen Aspekt interessant zum Thema Kosmopolitentum, was Sie vorhin ansprachen. Ja. Und zwar ist ja zurzeit viel die Rede davon, dass das Projekt einer liberalen, weltoffenen, kosmopolitischen Moderne irgendwie ein Elitenprojekt ist, weil nur die Eliten die Möglichkeit haben, diese ganzen Erfahrungen zu sammeln, die Sprachen zu lernen und so weiter. Und da ist Karl May natürlich wirklich ein Gegenmodell. Also man kann auch kosmopolit sein und niemals sein Heimatland verlassen haben.
Aus dem Erzgebirge rausgekommen.
Also den Umkreis, einen relativ engen Umkreis nie verlassen zu haben, aber sich geistig oder inhaltlich so weitergebildet zu haben oder sich so beschäftigt zu haben, dass man im Herzen dann doch diese Erfahrungen oder in der Fantasie diese Erfahrungen macht, die andere eben auf Reisen machen. Das finde ich irgendwie einen faszinierenden Gedanken und auch eine gewisse Utopie, die da drin steckt.
Keine schlechte Botschaft, durch die Kraft der Kunst solche Hürden zu überwinden, ne?
Genau, da muss nicht jeder ins Flugzeug steigen und Weltreisen machen.
Wobei er ja, das ist auch noch eine Pointe, glaube ich, einen großen Teil seiner Weiterbildung im Gefängnis vollzogen hat. Also als Leiter zum Beispiel oder als Verwalter oder Hilfskraft einer Bibliothek durfte er wegen guter Führung lesen, was er wollte, oder? So war das doch.
Ja, aber ich glaube, das Allermeiste hat er später gelesen.
Ah, ja.
Aber Ansätze dazu hat es sicher gegeben. Und ich denke, hier liegt auch die besondere Leistung, die man bei ihm erkennen kann. Also er kommt ja nun wirklich aus ganz engen Verhältnissen. Er hat Jahre seines Lebens hinter Gefängnismauern verbracht. Und sich dann mit solcher Resonanz in die Welt hineinzudenken, hineinzuträumen, hineinzufantasieren, das ist, glaube ich, eine bewundernswerte Leistung. Und wenn man das ein bisschen auf eine metaphorische Ebene hebt, dann würde ich Herrn Dvořák nochmal ausdrücklich zustimmen. Das ist eben wirklich auch was, was für viele heutzutage ein Vorbild sein könnte.
Das war das SWR 2 Forum Wilde Bleichgesichter. Was fasziniert an Karl May? Mit den Gästen Barbara Sichtermann, Publizistin, Medienkritikerin, mit dem Dramaturg der Oper Mannheim und dem Autor des Bühnenstücks über Karl May, der Phantast, Leben und Sterben des Dr. Karl May. Jan Dvořák war bei uns und Professor Dr. Helmut Schmidt, Biograf von Karl May und Vorstandsmitglied der Karl-May-Gesellschaft, und durch die Sendung führte Michael Köhler.